Geordneter Abzug oder nur eine blamable Flucht oder was ist das da? Wir müssen über Afghanistan reden. Das lässt mir und anderen Menschen keine Ruhe und vor allen Dingen nicht denen, die das Land verlassen wollen. Ich grüße recht herzlich Sergei Lochthofen zum Espresso-Blausch. Hallo.
Grüße zurück und hoffe, es ist jetzt nicht Abend bei dem grauen Wetter da draußen, sondern morgen.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, Afghanistan lässt uns nicht los, weil das eigentlich ein Sinnbild für das Versagen des Westens ist, könnte man das sagen?
Naja, schon. Zumal man ja mit dem Engagement der Russen, der Sowjetunion damals noch, und dem Krieg, der da geführt worden ist, ja schon vor Augen hatte, wie schwer die ganze Geschichte wird. Es sind viele Tote zu beklagen, nicht die 15.000, die die Sowjets damals am Ende beklagen mussten, aber immerhin auch da ganz schön viele. Und zweitens ist man ja über diese 20 Jahre nie so richtig sich einig gewesen, was man dort eigentlich macht. Wenn es um Terrorbekämpfung ging, hätte man das sicherlich viel schneller und gründlicher in die Richtung machen müssen. Aber auch auf das Betreiben von Deutschland, damals noch Fischer und Schröder, sollte es ja natürlich ein Wiederaufbau sein. Und da hat man sich ziemlich verhoben und ziemlich verschätzt. Insofern, doch, es ist eine Flucht, es ist auch eine Flucht in einer Art, wie man sie nicht gerne vor den Fernsehkameras gezeigt hätte. Auch die Anschläge der letzten Tage bestärken das, auch die Art und Weise, wie man geht und die Art und Weise, wie man Menschen zurücklässt, die einem geholfen haben in diesen 20 Jahren, die mitgewirkt haben an einer anderen Perspektive. Das ist schon alles blamabel. Interessant für mich insofern, wer sich mit dem russischen Krieg in Afghanistan beschäftigt, der wird zumindest in den Veröffentlichungen der 90er Jahren, der frühe, wo alles ein bisschen offener war als heute. Heute ist das natürlich alles wieder anders. Aber damals wurde ja nur deutlich mitgeteilt, dass die Militärs, die Russischen, eigentlich nicht nach Afghanistan wollten. Die hatten schon die Vorahnung, das geht nicht gut aus, dass die Armee nicht vorbereitet ist und dass die Art des Krieges, des Guerillakrieges, auch für die russische Armee mit der Erfahrung des Vietnamkrieges der Amerikaner im Hintergrund nicht funktioniert. Insofern hatten sie vollkommen recht und sind aus politischen Gründen dahin gezwungen worden. Und hier ist es irgendwo auch ähnlich, auch der Abzug. Die amerikanischen Militärs wollten nicht, nachdem ein dieser Stümper Trump festgelegt hatte, ohne irgendwelche Ergebnisse bei den Gesprächen zu haben, dann und dann wird abgezogen. Er wollte ja eigentlich schon im Mai raus sein, nach seinen Plänen, wenn er wiedergewählt worden wäre. Die Militärs wussten natürlich, welche Situation sie kommen. Und natürlich wollen sie auch nicht nach außen hin als geschlagen gelten. Aber im Prinzip, die Amerikaner, der Westen sind geschlagen. Und jetzt haben wir eine Debatte, auch in Europa. Ja, Europa muss mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, wir können das gar nicht mehr. Wir können keine Kriege führen, in denen Tausende sterben, Tausende Deutsche sterben, Tausende Franzosen, Tausende Spanier oder Italiener. Das heißt, die Welt hat sich da draußen verändert und die Gesellschaften haben sich verändert. Es gibt keine Begeisterung für Kriege. In Deutschland ist die Mehrheit nicht für einen Krieg. Das heißt also, die Vorstellung, weil die Amerikaner sich etwas zurückziehen, wir könnten das Vakuum füllen, funktioniert nicht. Unsere einzige Chance ist präventiv, das heißt vorher Konflikte entschärfen, vorher versuchen schon, sagen wir, die Weichen so zu stellen, dass es nicht zu neuen Kriegen in Afrika, neuen Kriegen in Asien oder wo auch anders führt oder hier bei uns in Europa, wir haben ja mit der Ukraine ja auch eine schwere Situation. Da sind wir schwach, da müssen wir stärker werden. Die 2% Rüstungsausgaben werden uns nicht weiterbringen, sondern mehr Ausgaben dafür, Kriege zu vermeiden.
Jetzt fällt häufiger das Wort gemäßigte Islamisten. Das ist ja wie sanfte Martial-Art-Kämpfer. Also was ist doch, gibt es gemäßigte Islamisten oder ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Naja, man redet sich manchmal die Bräute schön und so ist das auch in der Politik. Angesichts natürlich noch radikalerer Gruppen als der Taliban kann man sich das sozusagen auch schönreden. Aber im Großen und Ganzen wissen wir erstens nicht, bei den Taliban, wer da wirklich jetzt an der Macht ist. Das ist ja keine homogene Gruppe. Das ist ja nicht irgendwie eine Armee, die da auftritt mit einem Generalstab und vielleicht mit einem Anführer, der vorne dran ist. Es gibt verschiedene Gruppen im Land, außerhalb des Landes, im Exil zum Teil noch. Und die rivalisieren untereinander. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe auch Verbände, die auch mit dem Islamischen Staat sympathisieren. Das heißt, das ist fließend, was die Übergänge da anbelangt. Und so werden wir natürlich versuchen, mit ein paar Taliban zu reden, ob die tatsächlich in der Lage sind, sage ich mal, noch extremere Teile zu bändigen, dafür zu sorgen, dass sie nicht an die Macht kommen. Das wissen wir gar nicht. Wir sind in einer misslichen Lage durch eine unvernünftige Politik. Das heißt, wie der Abzug organisiert worden ist, dass wir uns das gar nicht mehr aussuchen können. Und insofern, sage ich mal, schauen wir uns nochmal die Woche an, wenn die Amerikaner scheinbar die letzten Verbände abgezogen haben. Ich vermute mal, ein Teil Spezialkräfte wird dann immer noch in Afghanistan operieren. Wir schauen uns an, ob irgendjemand bei den Taliban in der Lage ist, uns Zusicherungen zu geben, dass noch ein Teil der Kräfte, die da sind, die mit uns zusammengearbeitet haben, dass die raus können aus dem Land. Und wir werden sehen, natürlich, wenn die Kameras abgezogen sind, wenn die Journalisten abgezogen sind, was in diesem Land passiert, was mit den Menschen geschieht, die sich gegen ein Regime der Taliban in den letzten 20 Jahren gestellt haben. Also ich bin da voller Sorge und ich glaube nicht, dass wir die These der gemäßigten Taliban ernsthaft aufrechterhalten können. Es ist ein Wunschdenken, um selbst sozusagen irgendwie aus dieser Affäre sich zu ziehen. Die Extremisten, die Anhänger der Scharia, die werden sich durchsetzen.
Eine bedrohliche Lage gibt es ja für die Union derzeit. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet.
Gar nicht sein ein Desaster ins andere.
Ja, das stimmt. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, der scheint ja langsam zur Belastung für die CDU zu werden, also für die ganze Union, oder?
Naja, wenn Sie gestern Abend vielleicht mal reingeschaut haben, bei RTL war ja das Streitgespräch, dann haben Sie auch schon den Unterschied gesehen. Es gab ja eine Blitzumfrage hinterher. Olaf Scholz mit Abstand Sieger, Frau Baerbock auf Platz 2 und am schlechtesten hat Laschet abgeschnitten, obwohl er für seine Verhältnisse, für den Wahlkampf, den er macht, ja so ganz echt lebhaft gewesen ist, was man sonst von ihm gar nicht so erwartet. Es ist natürlich so, dass draußen ein Teil der Wähler sehr besonnen ist, trotz allem Gerede drumherum. Sie wollen keine Zuspitzung, sie wollen auch keinen radikalen Wechsel nach der Kanzlerin Merkel, sodass eine männliche Variante von Merkel, also Olaf Scholz ist nichts anderes, also kleine Schritte, ruhige Hand, nicht aufgeregt, Sicherheit den Leuten vermitteln in einer Zeit schwerer Umbrüche in der Welt. Allein mit Blick auf das Klima wissen wir ja, es kommt einiges auf uns zu. Wir haben es bis jetzt immer verdrängt, auch mit Hilfe von Angela Merkel. Aber es wird uns natürlich härter treffen. Und insofern glaube ich, dass doch nicht, das hat nichts mit der SPD und ihrer Programmatik zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, ob der sich dann nachher mit den Grünen zusammentut und der FDP oder vielleicht sogar die Linke irgendwo am Horizont was mitmachen kann, die ja auch sehr schwach ist im Augenblick angesichts der sozialen Fragen, die ja in diesem Land auch sich zuspitzen. Das heißt, Olaf Scholz gewinnt einfach, weil er so eine Projektionsfläche ist, eine zweite Angela Merkel eben halt nur menschlich, relativ zurückgezogen, relativ ruhig. Das gefällt den Leuten in einer Zeit von Aufschneidern, von ständigem sozusagen Alarmismus. Da glaube ich, hat er einfach gepunktet dadurch. Und Armin Laschet, Sie fragen ja nach ihm, hat das Problem, dass er nur die zweite Wahl war, letztlich für die Wähler, die eventuell die Union wählen wollten. Sie hätten Söder mehr genommen. Das ist ein Mann, der natürlich gut auf dem Umfragewerten surfen kann, der auch schnell mal was raushaut. Wir wissen nicht, wie er Politik machen würde, ob er da beständiger wäre an dieser Stelle. Aber Bayern läuft ja in dieser Situation nicht schlecht. Und insofern glaube ich, wäre es sogar noch möglich für die Union, das wäre sogar eine gute Woche, eventuell sich zu entscheiden, zu sagen, Laschet, fahr nach Nürnberg, frühstücke mit dem Söder, tritt zurück. Das würde einen Aufschrei in diesem Land geben, das haben wir noch nicht gehabt. Das entspricht nicht der Tradition in diesem Land. Aber es würde natürlich dazu führen, dass die nächsten 3 Wochen nur von diesem Thema dominiert werden und die CDU die Möglichkeit hätte, alle anderen Themen unter sich begraben und natürlich über ihren Kandidaten zu punkten. Ich glaube, darüber haben wir uns ja vorher schon immer wieder unterhalten, der Wahlkampf wäre ganz anders verlaufen, wenn nicht Baerbock auf Platz 1 oder Habeck gewählt worden wäre bei den Grünen und Söder bei der Union. Das wäre eine ganz andere Diskussion, das wäre auch ein ganz anderes Land, in das wir hineinschlittern würden. Insofern glaube ich, der Boom von Olaf Scholz hat seine Konsequenz darin, dass die Leute sagen, das ist Angela Merkel nochmal die andere, eine Kopie davon.
Ein treuer Hörer rief gerade an und zog Schlüsse zu der Thüringer Situation und fragt, ist das nicht dieser Koalitionsausschluss, also mit der Linken zu koalieren, dass das nicht so eine Pattsituation ähnlich wie in Thüringen hervorruft und damit Perspektiven verschließt. Er fragt sich oder fragt Sie, ob es klug ist, vorher vor der Wahl Koalitionsaussagen zu machen?
Nein, ich glaube zumindest eine steht ja, das heißt, niemand will mit der AfD, einer rechtsradikalen Partei, das ist vernünftig, das ist in der CDU nicht unumstritten, zumal in der ostdeutschen CDU, zumal in der CDU in Thüringen. Schauen Sie mal, wir haben ja alle erstaunt diese Woche zur Kenntnis genommen, dass Frau Lieberknecht mit Herrn Maaßen gewandert ist im Thüringer Wald. Einem Mann, der sozusagen zur Zerstörung und zum Niedergang der Union im Augenblick einiges beiträgt, wieder plötzlich sozusagen neue Konstellationen entstehen. Also wir müssen damit leben, dass Politik nicht ganz so berechenbar immer ist, wie wir es uns gerne wünschen würden. Die Linke ist, glaube ich, längst, das ist ja auch ihr Dilemma, sie ist im Ostdeutschland auch nicht auf dem Vormarsch, sondern sie ist insgesamt am Schrumpfen, weil sie ihre Themen nicht rüberbringt und weil sie nicht die richtigen Leute vorne dran hat. Also früher waren es Gysi beispielsweise oder Sarah Wagenknecht, die polarisieren konnte, aber trotzdem Interesse hervorrief. Die jetzige Spitze interessiert praktisch niemanden. Das ist nicht gut im Wahlkampf und insofern sage ich mal, die Linke stellt keine Gefahr mehr für die, knallhart kapitalistische Gesellschaft in der Bundesrepublik dar. Sie ist bereit, das zeigt man ja auch in Thüringen, sehr pragmatisch vorzugehen. Und insofern, sage ich mal, hat natürlich dieses Thüringer Modell durch Auswirkungen nach außen hin. Es ist verständlich, dass ein Teil des Wahlkampfes seitens vor allem der CDU auch betrieben wird, so eine kleine leichte rote Sockenkampagne, aber so richtig kann das der Laschet auch nicht. Insofern, sage ich mal, das führt zu nichts. Und am Ende muss ich die Linke fragen, wenn sie tatsächlich irgendwo mal gebraucht wird, das mit der NATO, das mit den Kriegseinsätzen, das kann sie nicht durchhalten, ansonsten bleibt sie ewige Opposition. Also wir haben einen Ausschluss nur an der Stelle der AfD und das finde ich richtig. Das führt zwar in Thüringen zu einer misslichen Situation, aber die hat auch der Wähler zu verdanken. Der muss sich mehr Gedanken machen, was will er in Thüringen? Wir sind jetzt im Augenblick sozusagen die Lachnummer der Nation, wenn es um Demokratie und wenn es um politische Strukturen, politische Entscheidungen geht. Das nützt alles nichts. Es gibt ernsthafte Leute hier, aber in der Summe sind wir natürlich eine Komikertruppe. Und in der Bundesrepublik Deutschland ein einmaliger Fall. Und das müssen wir uns überlegen, ob Südthüringen sozusagen irgendwann mal zur autonomen Gebirgsrepublik wieder erklärt wird und aus Thüringen austritt oder wie auch immer. Ich will nur sagen, da sind wir selbst schuld. Da ist niemand anders draußen schuld. Und dass es sozusagen auf der Bundesebene noch ein Verteufeln der Linken gibt, ich glaube, das ist nur ein leichtes Echo aus den Zeiten der 90er Jahre. Heute glaubt das keiner mehr. Und am Ende, wenn es entscheidend ist, gestern Abend hat Olaf Scholz nicht gesagt, dass er nicht mit der Linken koalieren wollte. Das ist vorbei, das ist durch. Es geht hier, wenn es überhaupt um eine klare Linie geht, dann nur zur AfD.
Komikertruppe, naja, der Inzidenzwert, wenn der weg ist, oder soll er weg, ist das klug und ist klug, was Hamburg macht mit 2G, sind die ein Vorreiter oder ist es ein Irrweg, man weiß es erst danach, oder?
Naja, wir sind in unseren Gesprächen ja ziemlich konsequent seit einem Jahr, wir haben das schon im August letzten Jahres geführt, dass letztlich natürlich diejenigen, die nicht impfen und sich nicht impfen lassen, die Solidarität vermissen lassen, die sie eigentlich einfordern, wenn sie ins Restaurant gehen wollen, dass sie genauso behandelt werden wie die anderen. Ich bin da ziemlich klar in meiner Meinung, 2G ist die richtige Entwicklung und ein Lockdown für den Nicht-Geimpften, das heißt, es gibt ja kein Menschenrecht darauf, dreimal die Woche ins Restaurant gehen zu können, in eine Kneipe. Das heißt, ich kann hier ganz normal leben, ungeimpft, aber muss eben halt darauf verzichten, einen Teil der gesellschaftlichen Ereignisse wahrnehmen zu können. Das ist ja nicht anders. Ich gebrauche gerne dieses Bild. Wer Auto fahren will, muss eine Fahrerlaubnis machen. Und wenn er dreimal durchfällt, wird es schwer. Das heißt, es gibt viele Menschen, ich glaube, Sie haben auch kein Auto?
Doch, selbstverständlich.
Ach, Auto, weil
das steht nur vor der Tür.
Ich höre Sie immer vom Fahrrad sprechen.
Ja, in Erfurt Auto zu fahren ist ja nicht, also das steht vor der Tür so,
gar nicht so. Vor der Tür, okay, ist auch schon mal gut, beruhigend zumindest. Man könnte, wenn man wollte, ja. Es gibt viele Menschen, die entscheiden sich dagegen, das ist auch respektiert und sie müssen nicht Auto fahren müssen. Aber wer Auto fahren muss, muss eine Fahrerlaubnis haben und muss sich an die Spielregeln da draußen handeln. Nicht anders ist es auch beim Impfen. Das heißt, letztlich schafft eigentlich eine G2-Regelung, wie sie Hamburg jetzt verfolgt, Klarheit. Das heißt, Menschen sind solidarisch, vor allem mit Blick auf die Kinder muss man solidarisch sein, die können nicht geimpft werden, oder es ist im Augenblick noch nicht so machbar. Und ich würde auch sagen, es ist besser, die letzten Alten werden geimpft, bevor die Kleinen geimpft werden. Aber das ist eine Geschichte, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist kein Druck. Ich höre ja jetzt inzwischen, wir haben einen Apartheidstaat, nur weil die Menschen nicht geimpft werden wollen. Alles Unsinn und weit verbreitet bei uns. Was mich interessieren würde, was ich auch wöchentlich gerne sehen würde, sind die Impfquoten innerhalb Thüringens. Das heißt, wir werden dann plötzlich feststellen, Erfurt, Weimar, Jena, die größeren Städte, die urbanen sozusagen Gegenden, sind gut geimpft, sind längst im hohen Durchschnitt der Bundesrepublik, und wir haben Randgebiete Ost- und Südthüringen, wo die Leute einfach nicht impfen gehen. Das sind auch die, wo dann die Inzidenzzahlen sehr hoch gehen. Und insofern sage ich mal, glaube ich, bei aller Diskussion, dass man heute die Zahlen anders bewerten muss, als es vielleicht vor einem Jahr war, die Inzidenz zeigt uns doch sehr deutlich an, wie die Entwicklung ist. Und die geht jetzt im Augenblick steil nach oben. Wir haben ja auch infolge dieser Zahlen plötzlich wieder auch auf einer ganzen Reihe von Krankenhäusern, Stationen, Schwierigkeiten. Es kommen wieder harte Fälle und es steigt auch wieder die Sterblichkeit. Und da hört eigentlich für mich der Spaß auf. Ich glaube, ein Land wie Thüringen oder Sachsen, wo die Sterblichkeit in den drei ersten Pandemiewellen am größten war in Deutschland, sollte wirklich mit positivem Beispiel vorangehen, G2, wo es möglich ist.
Es gibt ein schönes Angebot auf tagesschau.de, Tagesschau vor 20 Jahren. Jetzt habe ich einen Beitrag gesehen, dachte, ich habe mich verklickt. Das war Tagesschau vor 30 Jahren, als es um das 30, also Weimarer Dreieck ging. Was war denn das für eine Nummer?
Naja, die ist damals sehr klug gedacht worden. Also der Genscher war beteiligt, Dumas war beteiligt. Das heißt, die Vorstellung, ja, Deutschland hat ja eine schwere Geschichte in Europa im 20. Jahrhundert, zwei Weltkriege, die von hier ausgegangen sind, viele, viele Millionen Menschen sind umgebracht worden, Länder sind verwüstet worden, dass gerade das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland sich gewandelt hat in den 40 Jahren der alten Bundesrepublik, das war schon ein positives Zeichen. Nun wollte man auch in den Osten hinein das Signal senden. Damals waren ja noch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, zum Beispiel der Balten, ja noch gar nicht gesichert, dass man einfach sich öffnet und ein verlässlicher Partner ist, der die fortschrittliche, progressive Entwicklung in diesen Ländern unterstützt. Heute ist es 30 Jahre später ein Untoter. Das heißt, wir können uns zwar hier freuen, in Thüringen Reden halten zu können und letztlich auch mal ein bisschen große Weltpolitik zu spielen. Ich glaube, Bodo Ramelow hat angekündigt, auch schnellstens mal nach Polen, mal nach Frankreich zu fahren, weil er ab Herbst sozusagen der Vorsitzende der Bundesratsversammlung ist und der Sprecher. Das ist richtig, aber das ist natürlich nur Staffage. Wir wissen genau um die komplizierte Lage in Polen. Wir wissen genau, dass Polen sich von den europäischen Werten ziemlich weit entwickelt hat, eine sehr eigenwillige Interpretation der Dinge hat. Wir wissen, dass das in Ungarn der Fall ist, wo wir eigentlich auch dankbar sein müssen wegen dem europäischen, paneuropäischen Picknick und der Möglichkeit vieler Ostdeutscher damals aus der DDR auszuwandern. All das ist zwar historisch wichtig, aber aktuell desaströs. Insofern sage ich mal, das Weimarer Dreieck ist tot, es ist ein Untoter. Wir haben es noch nicht so richtig laut gesagt.
Charlie Watts ist echt tot, allerdings lebt er natürlich trotzdem weiter in der Musik. Waren Sie Beatles oder Rolling Stones? Oder haben Sie da diese Unterscheidung nicht gemacht? Gab ja damals entweder oder, also Hippie oder was auch immer, Punk.
Nein, Punk kam ein bisschen später.
Ich meine nur als Jugendkultur, wo man sich entscheiden musste.
Eine freudige Weiterentwicklung, weil die 70er Jahre waren ja mehr Tralala. Ich mag die aber auch, aber es ist natürlich eine sehr seichte Form von Musik, während in den späten 60ern ja doch die ganze Sache da sehr ernst gemeint war mit dem 68er Hintergrund. Also die Frage stellt sich nicht. Ich bin natürlich, wenn es möglich war, in jedes Rolling Stones Konzert gegangen, nachdem ich es konnte, nach 1990. Ich bin noch aus der DDR raus damals, da ich als einziger die Fahrerlaubnis habe, mit einem vollen Auto Kollegen rein, der Kulturredakteur war mit dabei, andere nach Hannover gefahren, da war ja noch die alte Formation, außer Brian Jones ja noch von den Stones dabei. Das klingt jetzt alles so, als ob ich Stones-Fan wäre. Die sind gut, die sind Aber ich sag mal, die sind die beste, zweitbeste Band der Welt. Wenn man John Lennon neben Mick Jagger stellt, dann weiß man erstmal, wie groß die Fallhöhe ist für einen Mick Jagger. Deswegen sage ich mal, wenn es um Kreativität geht, wenn es um den Impuls geht für die moderne Rock-, Kunst- und Popgeschichte, dann sind die Beatles natürlich sagen wir, weit weg von den Rolling Stones, die eine tolle Show machen, die ein tolles Programm haben. Und eigentlich aus meiner Sicht ja eigentlich auch damals mit vor 40 Jahren gestorben sind, denn seit Exile Main Street, ihrem doch einen guten Album, sie haben nicht viele gute Alben, sie haben viele gute Präsenzshows gemacht, aber Alben haben sie keine großen gemacht, aber das war ein großes Album, danach kam nicht mehr viel dazu und Charlie Watts war einer der Beständigen an dieser Stelle und jetzt bleiben nur zwei wirkliche Stones übrig. Ron Wood ist natürlich auch viel später adoptiert worden, dazwischen war noch Mick Taylor, ein sehr guter Gitarrist, der passte ihm halt nicht dazu, weil er zu gut war. Aber insgesamt ist es traurig natürlich insofern, dass eine ganze Zeit langsam zu Grabe getragen wird. Man muss ja sehen, McCartney, Bob Dylan, die sind ja alle um die 80 oder über die 80. Also man hat fast jeden Monat zwei, drei Verluste an dieser Stelle, sodass ich zwar sagen kann, solange Mick Jagger da vorne auf der Bühne rumhüpft, bin ich auch noch nicht alt, aber der Trost ist relativ klein. Also ich glaube, es geht einfach eine Ära zu Ende. Und Charlie Watts war einer, nicht der allerbesten Schlagzeuger, wie auch Ringo Starr ja nicht der einer der besten war, aber ein guter an dieser Stelle, da gab es eigentlich größere Namen, Keith Moon von den Moon, der war auf jeden Fall besser, oder Mitch Mitchell von Jimi Hendrix, oder Ginger Baker, oder wie sie alle heißen, aber er war wichtig für diese Zeit, und er war wichtig für diese Band, er hat sie zusammengehalten. Das war immer wichtig, dass der nicht alle vorne rumhüpften, sondern einer auch mal dafür sorgte, dass das Ganze auch musikalisch halbwegs vernünftig funktioniert. Insofern schwerer Verlust.
Herr Lochthofen, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Wir schauen uns das mal an, hoffentlich mal ein paar bessere Nachrichten, die wir kommentieren können.
Das hoffe ich auch. Tschüss. Tschüss.